Ja, ich möchte auch gerne nochmal ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir sehr für diese Osterkonferenz nochmal, auch für Peter, für all das, was er getan hat. Wir wissen um so viel Mühe, Vorbereitungszeit, die dahinter gestanden ist. Segne ihn auch mit seiner lieben Daniela. Wir danken dir für das Wetter, wir danken dir für all das, wofür Peter auch gedankt hat, hier im Rahmen der Osterkonferenz. Und vor allem, Herr, dass du bist, dass du uns deinen Sohn Jesus gegeben hast, dass er der Wiederkommende ist und dass wir uns dir auch weiter anbefehlen dürfen. Auch jetzt für diese Versammlung, wir haben schon so viel gehört, Herr, dein Wort ist so reich. Bitte öffne uns auch jetzt die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Amen. Ja, den Text, den hatten wir gelesen. Siehe, der Bräutigam kommt, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Jesus kommt zurück. Es war vor einiger Zeit, da hatte ich Dienst in Berlin und der Pastor der Gemeinde, wo ich Dienst tun durfte, der lud mich ein auf einen Ausflug durch Berlin. Und dann haben wir ein Hochhaus in Berlin besucht, das Daimlerhaus, das sogenannte Daimlerhaus am Potsdamer Platz. Das ist übrigens genau da, da unten, da fand diese in diesen Tagen auch, da fand die Berlinade statt, rote Teppiche und Filmschauspieler und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall, von diesem Hochhaus aus hat man einen herrlichen Blick natürlich über die Stadt Berlin. Aber was mich so beeindruckt hat, dieses Hochhaus besitzt den schnellsten Fahrstuhl Europas. Ja. Also wir sind da rein und da wurde ein Knopf gedrückt und da war man, ich weiß nicht wie viele Stockwerke, plötzlich oben, ja. Und dann stieg man aus und man sah die Welt aus einer anderen Perspektive. Da habe ich gedacht, ja, wie mag das bei der Entrückung sein? Ich weiß, es ist nicht zu vergleichen. Aber ich habe daran denken müssen. Ja? Eines Tages werden wir, ich glaube, das griechische Wort heißt harpazo, also in einem Ruck weggerissen von dieser Erde, entrückt, und dann sehen wir alles aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Auch die vielen Sorgen, die wir hatten, das Leid, die Tränen, wie wir es gehört haben, auch in diesen Liedern. Darum ist die Botschaft über siehe, der Herr kommt oder siehe, der Bräutigam kommt, immer wieder auch so mit Trost bepackt. Und wir sollen uns ja ermutigen mit diesen Worten untereinander. Ich werde Ihnen gar nicht, denke ich mal, Neues sagen. Sie werden alle diese bekannte Textstelle kennen, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Aber wir wollen uns trösten. Der Herr kommt. Das ist die Maranatha-Botschaft der Gemeinde Jesu. Und man sieht das im Text auch, dass es Gott wieder um Gewissheit geht und um Trost für seine Gemeinde. Für alle, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Gewissheit, ja, wir haben es ja schon dieser Tage behandelt, nicht in Unwissenheit lassen. Wir wissen das, er kommt. Darauf folgt gerade der Trost, damit ihr nicht traurig seid. Ja? Also was kann uns der Traurigkeit entreißen, immer wieder neu? Die Gewissheit, Jesus kommt und holt uns eines Tages in seine Herrlichkeit. Ob wir nun gestorben sind oder ob wir noch leben. Dann wieder Gewissheit. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Steht in dem Text. Also wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Das ist keine Philosophie. Das ist ein Wort Gottes an euch, dass der Herr Jesus zurückkommt Und darauf folgt dann auch gleich wieder der Trost. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Andere Übersetzungen sagen, sprecht euch Mut zu mit diesen Worten untereinander. Wann haben Sie das letzte Mal getan? Wann ist das letzte Mal gemacht worden in Ihrer Familie oder vielleicht in Ihrer Gemeinde? Ganz bewusst darüber gesprochen worden, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat. Diese Zusagen vom Herrn waren sehr wichtig. Das war Seelsorge von höchster Stelle, von göttlicher Stelle aus. Denn Gott hat gesehen, dass die Gemeinde damals ein Problem hatte. Und darum dieser Punkt, das Problem der Thessalonicher und das Problem, ja, haben vielleicht viele Kinder Gottes in jener Zeit gehabt, denn man wusste ja noch nicht alles an Offenbarungen. Gott hat noch manches in fortlaufender Offenbarung hinzugeschenkt. Was war denn das Problem der Thessalonicher? Also wenn man den Text liest und auch die anderen Kapitel vorher, sie waren, die Thessalonicher Gemeinde, sie war unterrichtet, wahrscheinlich beim ersten Aufenthalt des Apostel Paulus in dieser Gemeinde in Thessalonich, dass der Herr Jesus Christus wiederkommen würde und dass er eben seine Herrschaft antreten würde und regieren über diese Welt. Und die Gemeinde in Thessalonich, die stand sogar in der Naherwartung. Die haben gesagt, das stand ja in Kapitel 1, Vers 10, hat der Apostel Paulus das sogar gerühmt und ihnen gesagt, das ist so schön, wie ihr euch abgewandt habt von den Abgöttern zu Gott, zu dienen dem lebendigen Gott und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst. Also, die warteten, Jesus kommt, wahrscheinlich noch zu unserer Lebzeit. Das wäre doch so schön, vor 2000 Jahren. Aber da sehen wir, dass Warten immer biblisch ist. Auch wenn wir es nicht erleben, ja? Wir dürfen in unserer Generation 2015 Wartende sein, Erwartende sein, die den Herrn erwarten zu ihrer Lebzeit. Und wenn er nicht kommt, ja gut, dann haben wir trotzdem nicht umsonst gewartet. Er kommt nämlich. Also jetzt gehen wir davon aus, die Thessalonicher, die haben den Herrn erwartet, die waren darüber informiert. Der Herr wird eines Tages wiederkommen und sie gingen davon aus, wahrscheinlich sogar noch zu unserer Lebzeit. Also richtig brennende Erwartung. Aber jetzt, in der Zwischenzeit, die Zeit verging, waren doch etliche Brüder und Schwestern aus derselben Gemeinde in Thessalonich, die waren plötzlich gestorben. Soll es ja geben. Die lebten nicht mehr. Ja, was wird denn nun mit denen, die jetzt gestorben sind, mein Bruder ist gestorben, meine Schwester, mein Papa, mein Kind, die haben an ihn geglaubt. Wir haben den Herrn Jesus erwartet. Was passiert denn jetzt mit denen, wenn der Herr kommt? Da sind die ja tot. Ja? Können wir das nachvollziehen? Von ihrem Wissensstandpunkt damals, den sie hatten. Also die sind gestorben, wenn der Herr dann wiederkommt und uns in den Himmel holt, ja, dann sind die ja tot. Und wird es dann so sein, weil darüber waren sie ja informiert, dass der Herr seine Regierung antritt, also das messianische Reich, würden die dann erst, die würden ja auch auferstehen, das wussten sie, aber würden die dann erst auferstehen am jüngsten Tag? Sie verstehen, ja? Und könnte es unter Umständen sogar sein, dass sie dann das ganze messianische Reich verpassen? Dass sie das messianische Reich verpassen und dass sie erst am jüngsten Tag, also am letzten Tag auferweckt werden, weil Die kannten die Bibel, das Alte Testament, Danielbuch zum Beispiel. Danielbuch hatte gesagt, Daniel Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Da steht das, wir kommen auch nachher nochmal darauf. Und dann werden viele auferweckt werden am Ende der Tage. Ja, viele werden auferweckt werden, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Dasselbe hat dann Jesus gegründet auf die alttestamentlichen Aussagen auch gesagt. Er hat das wiederholt im Johannesevangelium zum Beispiel, Kapitel 6. Oder im Johannesevangelium Kapitel 11. Ja, da sagt die Martha oder Maria, ja, die sagen, ja, der Lazarus wird auferstehen, das weiß ich. Der wird auferstehen am letzten Tag. Ja, die waren alle so orientiert, am jüngsten Tag, am letzten Tag gibt es eine Auferstehung, die einen zum Leben, die anderen eben zur Verdammnis. Auch Kapitel 12 noch einmal wird das erwähnt, Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 48. Also, was ist jetzt mit denen, die an Jesus glauben und die gestorben sind? Müssen die jetzt warten bis zum jüngsten Tag und werden dann erst auferstehen? Das war ihre Frage. Und darum, wir sehen, das war eine aktuelle Frage, das wird ja deutlich hier, wie Paulus sagt, 1. Thessalonicher 4, 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Sehen Sie, Gott hat reagiert, ist das nicht schön? Ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Nein, ihr sollt Bescheid wissen über die Entschlafenen. Das war ja eure Frage. Was wird mit denen, die jetzt tot sind? Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ihr sollt wissen, auch die Verstorbenen in Christus, die haben eine Hoffnung. Also wir sehen, das schien damals die Frage gewesen zu sein. Und dann kommt es zu der ganz konkreten Ermutigung. Hier die einzelnen Verse, die picke ich jetzt nochmal so raus. Paulus ermutigt die Thessalonicher und sagt, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Also wir müssen nicht denken, dass die zurückbleiben, ja, und erst am jüngsten Tag auferstehen. Vers 15, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Nee, keine Sorge. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, ja, zugleich dann mit ihnen entrückt werden, dem Herrn entgegen, in der Luft, beziehungsweise in den Wolken. Also mit anderen Worten, jetzt mit meinen Worten wiedergegeben, die entschlafenen Christen werden nichts verpassen. So ist es. Sie werden nichts verpassen, sie werden den Lebenden gegenüber nichts versäumen, auch wenn sie jetzt schon verstorben sind, sie werden nicht erst eventuell nach dem messianischen Reich auferweckt werden und dann eben am messianischen Reich nicht teilhaben. Im Gegenteil, sie werden noch kurz, sie werden noch kurz vor den Lebenden bei der Wiederkunft Jesu mitgeführt. Und dafür hat Gott dem Apostel Paulus eine Sonderoffenbarung gegeben. Und ich schreibe Sonderoffenbarung, weil das, was Paulus jetzt schreibt, war bis an noch nicht bekannt. Nach meiner Erkenntnis auch nicht andeutungsweise. Davon wusste keiner was. Die Offenbarung über die hier beschriebenen Wahrheiten der Wiederkunft Jesu, über seine Gemeinde, über seine Gesamtgemeinde, bestehend aus Juden und Heiden, war eine völlig neue Thematik. Es gibt keine Stelle, die irgendwo vorher gesagt hätte über eine Verwandlung, dass die noch Lebenden von dieser Erde weggerückt werden, die Toten in Christus zuerst auferstehen und mit den Lebenden dann im Anschluss zusammen mit ihnen dem Herrn in den Wolken entrückt wird. Das war alles neu, eine völlig neue Thematik. Und darum sagt Paulus auch ganz deutlich, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Das ist vielleicht ganz wichtig nebenbei. Immer wenn Paulus etwas weitergab, was bereits offenbar gewesen war, dann hat er immer gesagt, es steht geschrieben oder ähnlich. Es ist euch gesagt. Ja? Aber hier sagt er, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Also Gott, beziehungsweise Jesus Christus als Gott natürlich, er hat eine Sonderoffenbarung dem Apostel und seinen Mitarbeitern gegeben über diese Thematik. Und die es vorher noch nicht gegeben hat. Es handelt sich um eine Sonderoffenbarung, die Gott dem Apostel und seinen Mitarbeitern gab, erst in ihrer Zeit, und es war noch offensichtlich ein Geheimnis und schließt dann an, geht über. Paulus erklärt es ja dann später im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51. Es ist also schon die gleiche Thematik. Das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Und in 1. Korinther, Kapitel 15, 51 sagt er, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Also es war bis an noch ein Geheimnis. Das sollten wir wirklich auch so sehen. Das war nicht irgendwie... Oder ich sage so, es war etwas völlig Neues. Es war bisher ein Geheimnis, ist etwas, das bis an immer verborgen gewesen ist. Nie bekannt gemacht worden ist. Auch nicht andeutungsweise. Und dann wird das Geheimnis plötzlich gelüftet. Wie auch die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu als Leib Christi aus Juden und Heiden war im Alten Testament, war den Propheten nicht bekannt, die auch nicht andeutungsweise, die wussten davon nichts. Die wussten zwar, dass Heiden auch mit dem Evangelium erreicht werden. Ja? Dass auch Heiden später an dem messianischen Reich teilhaben werden. Dass das jüdische Volk auch in der Verkündigung des Wortes einen Auftrag hat an den Nationen, dass der Messias auch für sie kommen würde. Das wusste man, Jesaja, ach, die Propheten, die haben das alles angedeutet. Aber Gemeinde als Leib Christi war nicht bekannt. Und es wurde erst dem Apostel Paulus offenbart. Epheser Kapitel 2, Epheser Kapitel 3, Kolosserbrief. Ja, er sagt, das ist ein Geheimnis. Und er sagt ja auch, war vorher nicht bekannt. Siehe, so ist es dann mit der Entrückung bzw. Verwandlung auch. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist ja eine kolossale Botschaft. Es werden nicht alle sterben. Wäre schön, wenn wir dazugehören würden. Klar, wer will das nicht, ja? Und das ist ja auch so, sehen Sie, dem müssen wir Rechnung tragen. Im Neuen Testament ist es ausschließlich der Apostel Paulus, dem diese großen und weitgreifenden Geheimnisse für die Gemeinde geoffenbart worden sind. Ja? Noch viele andere Geheimnisse wurden dem Apostel Paulus offenbart. Gott hat ihn dafür erwählt und darum sagt sogar der Apostel Paulus, er sagt, und er betont das, ja, im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1, wir sind Diener und Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Da spricht er in erster Linie von sich und von seinen Mitarbeitern. Wir sind Diener und Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Das gehört jetzt eigentlich nicht unbedingt zum Thema. Aber wissen Sie, In Titus Kapitel 1, Vers 7 schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde, an die Vorsteher, das heißt an die Ältesten der Gemeinde, und er sagt ihnen und er ruft ihnen ihre Verantwortung vor Augen und sagt ihnen, hört mal, ihr Vorsteher der Gemeinde, ihr seid Haushalter. Haushalter. Das heißt, dass wir als Gemeinde den neutestamentlichen Geheimnissen als Lehre auch verpflichtet sind. Dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir damit Umgang haben, dass wir das in die Gemeinde bringen, dass wir das lehren, das ganze gesamte Neue Testament, alles, was uns Gott da geoffenbart hat, durch seinen Heiligen Geist, durch seinen guten Heiligen Geist. Also eine Sonderoffenbarung bekommt nun der Apostel Paulus als ein Wort des Herrn. Später Korintherbrief dann wird es auch eben als Geheimnis bezeichnet. Und diese neue Offenbarung als Wort des Herrn und als Geheimnis besteht nun in der Enthüllung. Das war, ich sage es noch einmal, weil es meines Erachtens wichtig ist, das war eben vorher nicht bekannt. Denn jetzt müssen wir ja schlussfolgern. Wäre die Entrückung und die Verwandlung der Gemeinde Jesu vorher irgendwo dargelegt worden, wäre sie kein Geheimnis mehr, oder? Also so einfach mache ich mir das. Ein Geheimnis ist immer etwas, was vorher auch nicht ansatzweise verkündigt worden ist. Jetzt gucken wir uns den Hergang der Entrückung mal an. Was Paulus sagt, ich meine, wie gesagt, das ist nicht unbedingt alles neu, ja? Zuerst einmal sagt er, das sind jetzt 7 Punkte, die wir durchgehen, und dann haben wir es auch schon. Aber wir wollen uns ja trösten damit. Das Erste, was er sagt, ist bei einem Befehl. Also irgendwann, ja, wird dieser Befehl erschallen. 1. Thessalonicher 4, 16, denn der Herr selbst, das ist immer so schön, der Herr selbst, der Erich Schäfer hat gesagt, folge du mir nach, dem Herrn selbst. Und der Herr wird auch reagieren, der Herr selbst wird uns rufen, der Herr selbst wird uns begegnen, der Herr selbst wird den Befehl erteilen, glaube ich. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht, da gibt es ja verschiedene Übersetzungen, die ich jetzt zu Rate gezogen habe, und ich gehe einfach davon aus, dass der Herr selbst den Befehl gibt, nicht irgendeiner. Ich denke, das ist die höchste Autorität im Himmel und auf Erden, Gott selbst, der den Befehl zur Entrückung gibt. Ja, andere Übersetzungen hier. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, ja, Elberfelder oder Menge. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, ist ja auch eine Art Weckruf, weil ja auch die Toten in Christo auferstehen werden. Luther, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei. Neue Leben Bibel, denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl. Und dann noch Hoffnung für alle, auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Das erinnert mich so als Parallele jetzt, ja. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie Jesus, die Leute waren alle so gespannt, der Lazarus war gestorben, Maria und Martha waren außer sich, die haben gesagt, Mensch, der stinkt doch schon, der liegt da schon vier Tage da im Grab und so weiter. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, also Dr. Werner Gitt hat das so, der Professor hat das so schön dargestellt, die Moleküle seines Körpers, die hauten schon ab, verstehen Sie, sein Körper fing schon an, sich zu zersetzen. Die Verwesung hatte eingesetzt, ja? Also all die Milliarden von Moleküle, das schon alles, und das roch man auch schon. Uhuhu. Und da sind da die Juden, die Pharisäer, Schriftgelehrte und die Jünger Jesu sind dabei. Und dann sagt Jesus auf einmal, da räumt den Stein weg. Und er redet zu seinem Vater, er betet. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, ich tue es nur um derer Willen. Und auf einmal ruft er: Lazarus, komm raus. Ja? Und jetzt kamen alle Moleküle wieder zurück. Stopp! Stopp! Rückwärtsgang, alle wieder zurück. Alle wieder zurück. Zurück nach Lazarus. Ja, ist ein Wunder. Und da steht der Lazarus auf und kommt aus dem Grab, der schon am Verwesen war. Das hat ja auch einmal jemand gesagt, ja, das ist der Herr Jesus musste in seiner Vollmacht, er musste Lazarus bei Namen rufen, sonst wären alle Toten gekommen. Ja, wenn er nur gesagt hätte, komm raus, no, ja, gerne. Ja. Aber er hat nur gesagt, Lazarus, komm heraus. Jesus hat das einmal gesagt, die Toten werden die Stimme des Herrn hören, die ihn kennen, und umgekehrt, die er kennt. Und dann werden die Toten in Christo auferstehen, bei diesem Befehl. Ja, ich denke, da hat Gott auch einen Befehl gegeben, dem Herrn Jesus gegenüber, als er 3 Tage im Grab lag, nicht wahr? Er hat gesagt, mein Sohn, steh auf. Erdbeben. Keine Weltmacht, Rom, konnte das verhindern. Kein Pharisäer. Wir haben gehört, stell Wachen davor. Extra stell Wachen davor, damit es nicht passiert. Dann, bei der Stimme eines Erzengels, denn der Herr wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels, also Befehl Gottes, dann Stimme eines Erzengels, da in der Bibel nur ein Engel als Erzengel beschrieben wird, nämlich im Judasbrief, Kapitel 1, Vers 9, das ist Michael, wer ist wie Gott? Michael, und wenn es hier im Thessalonischer Brief heißt, bei der Stimme des Erzengels gehe ich davon aus, dass es der Michael sein wird. Und das hat seinen Grund, dass hier erwähnt wird, der Herr gibt den Befehl und dann erhebt auch der Erzengel und aller Wahrscheinlichkeit nach der Erzengel Michael seine Stimme. Das hat seinen Grund, warum ausgerechnet er, der Erzengel, weil Daniel Kapitel 12, da sagt, oder da wird dem Daniel geoffenbart, dem Propheten: Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael, ja, der Engelfürst, Erzengel, erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, also für Israel. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Was ist dein Volk, Daniel? Wer ist damit gemeint? Bitte? Israel, natürlich, das Judentum. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und sehen Sie mal, all die Dinge, die hier erwähnt werden, es sind ja 5 Dinge, all die Bezeichnungen, wo finden wir die wieder? Wo kommen die wieder vor? Der Erzengel Michael. Die Kinder deines Volkes, große Drangsal, wird dein Volk gerettet, alle, die im Buch stehen. Wo kommt das alles vor? Wo? In der Offenbarung, nicht wahr? Kommt alles in der Offenbarung vor. Der Erzengel kommt wieder in der Offenbarung vor, die Kinder deines Volkes, und er steht für die Kinder deines Volkes ein. In der Zwischenzeit, im Gemeindezeitalter, glaube ich nicht, weil jetzt ist die Gemeinde hier. Dann kommt eine große Drangsal. In dieser Drangsal wird aber ein Überrest Israels gerettet. Alle, die im Buch geschrieben steht, im Buch des Lebens. Also ich möchte so sagen, so verstehe ich das. Man kann ja verschiedener Meinung sein, ne? Wim Malgo, Arno Fröse hat mich daran erinnert. Wim Malgo, der unser Werk gegründet hat, war ja Holländer, er liebte Fisch. Ich übrigens auch. Fisch, oh, Fisch. Hm. Matjes. Oh. Lecker. Der hat gesagt, was so manche Auslegungen betrifft, nicht die fundamentalen Dinge der Bibel, das nicht, aber was so manche Auslegungen, hat er gesagt, isst den Fisch und die Gräten spuckst du aus. Verstehen Sie? Isst den Fisch und die Gräten spuckst du aus. Ich gehe davon aus, persönlich, der Name wird zwar nicht genannt, von daher kann ich es nicht jetzt behaupten und beweisen, aber ich ziehe die Schlussfolgerung und in der Sinnfolge scheint mir das eben sinnvoll zu sein und im Zusammenhang zu passen, dass der Engel, der bei der Versiegelung der 144.000 Juden den Ton angibt, ja, dass das der Erzengel Michael sein könnte. Warum? Weil dem Daniel wurde ja gesagt, es ist der Engel, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Ja? Jetzt wird die Gemeinde entrückt. Jetzt tritt Israel wieder ins Fadenkreuz Gottes. Und jetzt werden plötzlich 144.000 Juden versiegelt. Ja? Genau wie im Alten Testament steht, der Erzengel Michael, der für dein Volk einsteht. Und da heißt es eben, und ich sah einen anderen Engel, und das könnte meines Erachtens der Erzengel Michael sein, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und der rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu und so weiter. Und dann Vers 3, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Das heißt, dass der Erzengel Michael, wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, von dieser Erde weggenommen ist, dass er in dem Moment seine Position für Israel wieder einnimmt und dafür erst einmal schon dafür sorgt, dass jetzt die 144.000 versiegelt werden. Und nachher hat er dann noch weitere Aufgaben für das jüdische Volk. Er wird ja später, wird er ja, Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 bis 9, wird er ja den Satan und seine Engel aus dem Himmel rausschmeißen auf die Erde. Also wir sehen auf einmal der Erzengel Michael. In den Pastoralbriefen der Apostel lesen wir nichts darüber und Judas erwähnt ihn nur so als Erwähnung. Aber im Alten Testament, Danielbuch und dann wieder in der Offenbarung, da tritt er auf und zwar in Hauptsache für das jüdische Volk. Und das ist für mich übrigens auch ein Punkt, warum ich jetzt glaube, dass die Entrückung da schon geschehen sein muss. Weil Sie müssen sich mal vorstellen, auf der einen Seite hier Gemeinde Jesu besteht aus Juden und Heiden, ja? Als der Leib des Christus, wie es Paulus sagt. Und dann 144.000 Juden nochmal daneben, können Sie sich das vorstellen? Gemeinde Jesu schon aus Juden und Heiden und dann nochmal ein Heilsorgan zusammen mit der Gemeinde. 144.000 versiegelte Juden, nein, das geht nicht. Gott hat eigentlich immer nur ein Heilsorgan auf dieser Welt. Das ist heute die Gemeinde. Wir sind das Licht. Wir haben den Geist Gottes in uns. Ja, wir verkündigen das Evangelium der ganzen Welt. Aber wenn wir weg sind, dann kommt Michael, dann kommt Israel wieder ins Fadenkreuz. Dann konzentriert sich der Herr wieder auf dieses Volk, um es zu erlösen. Und damit diese Dinge sich alle verwirklichen können, muss zum Zeitpunkt der Entrückung wieder ein jüdischer Staat existieren. Und den haben wir ja. Also die Entrückung kann wirklich stattfinden. Sie konnte damals noch stattfinden beim Schreiben des ersten Thessalonischer Briefs. Da gab es ja auch noch einen jüdischen Staat, ja. Nachher, dann 70 nach Christus, kam die Zerstreuung. Und heute haben wir wieder einen jüdischen Staat. Und wir sehen schon daran, wie Gott alles wieder aufnimmt und aufgreift. Dann drittens die Posaune Gottes. Denn der Herr selbst wird, wenn dir Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, Ausdruck möchte ich dem besonders widmen, dass das hier eben geschrieben steht, die Posaune Gottes. Ja, die Posaune Gottes, nicht die Posaunen. Die Posaune Gottes, die, so könnte ich mir vorstellen, von Gott selber auch geblasen wird. Ist immer so schön, wenn der Berzi hier die Posaune bläst. Mensch, was war das ein schönes Lied von den, wer war das? Nee, das war ja das Quintett hier, ne? Also, ja, ihr wisst, wen ich meine. Mit eben am Anfang. Das war ja wirklich, also herrlich, ja. War auch das Signet immer vom Missionswerk Mitternachtsruf, ja. Ja. Posaune Gottes. Und diese ist nach meiner Erkenntnis nicht zu verwechseln mit der Posaune in der Offenbarung, Kapitel 10 und Kapitel 11. Weil, wenn Sie mal Kapitel 10 und Kapitel 11 lesen, dann werden Sie merken, es hat eine ganz andere Thematik. Es ist von Gemeinde gar nicht die Rede. Da geht es, da sagt der Johannes, dem wird es offenbar, da geht es um ein Geheimnis Gottes. Ja, heißt es in Offenbarung Kapitel 10, ich zeige es jetzt nicht der Zeit halber, aber in Offenbarung Kapitel 10 heißt es, wenn der siebte Engel in die Posaune bläst, ja, soll das Geheimnis Gottes, das er seinen Propheten verkündigt hat. Würde es um die Entrückung gehen, müsste stehen, was er seinen Aposteln verkündigt hat. Denn das Geheimnis der Entrückung wurde nicht den Propheten offenbart. Ja? Und dann geht es im weiteren Verlauf, Offenbarung 11, da wird dann die siebte Posaune geblasen von dem Engel. Und da heißt es, und die Königreiche der Welt sind dem Messias geworden, dem Gesalbten. Die Königreiche der Welt, sehen Sie, die Königreiche der Welt. Jetzt kommt Jesus. Seine Herrschaft, seine Rückkehr in Herrlichkeit wird angekündigt. Siehe, der Bräutigam kommt, Israel ruft. Geht aus ihm entgegen. Meines Erachtens hat das Freddy gestern wunderbar erklärt. Es geht um die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Und dann sagt Matthäus, dann, bezogen auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit, wird es sein wie bei den 10 Jungfrauen. Der Bräutigam kommt. Und dann findet eine Hochzeit hier auf dieser Erde statt. Denn es heißt ja, als die anderen kaufen gingen, ja, er ist also zurückgekommen, der Bräutigam. Als die anderen kaufen gingen, weil sie kein Öl hatten, gingen die fünf Klugen mit ihm ein ins Hochzeitsfest. Also wo findet das statt, das Hochzeitsfest? Wo? Wo? Ja, auf der Erde. Auf der Erde, wenn er kommt. In Herrlichkeit. Also, und darum geht es dann eben bei der siebten Posaune in der Offenbarung Kapitel 10 bzw. Kapitel 11. Aber hier, diese Posaune, die dritte Posaune, das ist die Posaune Gottes. Das ist etwas Spezielles. Die wird nur geblasen, die bläst Gott selbst für die Gemeinde, für seinen Sohn oder Jesus Christus, für seine Gemeinde. Und dann viertens, Jesus kommt vom Himmel herab in dem Moment, also Befehl Gottes, Stimme des Erzengels, weil er weiß, jetzt kommt wieder meine Zeit für das jüdische Volk, Gemeinde geht weg, ja, darum schreit er auch, ist ja klar, oh, Gemeinde geht weg, ja, und erhebt er seine Stimme in der Himmelswelt, jetzt Leute, alle meine Engel, die mir untergeordnet sind, ja, jetzt kommt wieder unsere Zeit für das jüdische Volk. Die Offenbarung, die große Drangsal ist da. Jetzt müssen wir kämpfen. Und da ist es denn, der Herr selbst wird, wenn das alles passiert ist, Erzengel und dann Posaune Gottes, der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Das ist wieder sowas. Der Herr selbst. Merken Sie? Folge du mir nach, haben wir gehört durch Erich Schäfer. Und jetzt ist die Gemeinde ist da, alle, die sich für ihn entschieden haben, die ihm folgen, die ihm gehören, die ihm gehorchen, die Gnade. Und jetzt kommt der Herr, wenn der Zeitpunkt der Entrückung da ist, er kommt selbst. Er schickt keine Abordnung. Er sagt mal, hier kommen hier Engel, Engel Gabriel, Engel, was weiß ich, Michael, Engel so und so. Macht euch mal, holt mal meine Gemeinde nach Hause. Ja? Er schickt keine Eskorte. Kein Rolls-Royce, ja? Arno möchte ja im Palast wohnen. Haben wir gestern gehört. Er schickt keine Kutsche wie bei Elia mit feurigen Pferden und einem ja, himmlischen Wagen. Er kommt selbst. Es geht um seine Bluterkauften. Es geht um seinen Leib, wo er das Haupt ist. Und er holt die Seinen nach Hause. Philipper 3,20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, ja, der uns abholt. Die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1,10, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das steht ja auch im Römerbrief, das steht im Epheserbrief. Da heißt es immer wieder, der Zorn ist für die Kinder des Unglaubens. Die müssen durch die Zorneszeit. Ja? Darum rufen die Menschen ja schon bei der Eröffnung des 6. Siegels, nicht ist es? Ja? Berge fallt auf uns. Auch das jüdische Volk dann, Jesus hat es ihnen ja schon angedroht, Berge fällt auf uns, bedeckt uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Denn sein Zorn ist gekommen. Also ich nehme das so, wenn die Bibel dann sagt, er wird uns erretten vor dem Zorn. Darum bin ich der Meinung, dass man die Gemeinde Jesu in der Zeit der Offenbarung nicht mehr findet. Sie ist dann schon beim Herrn in seiner Herrlichkeit. Und wahrscheinlich ist sie schon dabei, mit ihm den Kosmos zu richten. Als sein Leib. Aber sie wird nicht mehr erwähnt. Weil sie schon entrückt ist. In der Offenbarung geht es dann um ganz andere Dinge. Dass Gott mit seinem Volk und allen Verheißungen des Alten Testaments und in den Evangelien und so weiter auch noch in Bezug zu Israel zum Ziel kommt. Fünftens, dann werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Vers 14, 16b, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, sehen Sie, das ist die Voraussetzung, gerettet zu sein. In Anspruch nehmen, glauben, nicht nur theoretisch glauben, ja, haben wir auch, glaube ich, gestern drüber gesprochen, glaube ich, ja. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir uns damit identifizieren, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also zuerst die Toten in Christus, dann die Lebenden zur Verwandlung. Das ist nicht zu verwechseln und das ist vielleicht, das ist... Essen Sie den Fisch und die Gräten spucken Sie aus. Ich glaube nicht, dass das zu der ersten Auferstehung gehört in Offenbarung Kapitel 20, Vers 4. Ich glaube es persönlich nicht, oder was heißt, ich glaube es nicht, ich meine das nicht. Und ich sah Throne und sie setzten sich drauf, es wird ja auch dem Daniel gesagt, in Daniel Kapitel 7. Ja, das habe ich jetzt hier nicht. Ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und regierten 1000 Jahre mit Christus. Sie wurden lebendig und sie regierten mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Ich meine, dass das hier, die erste Auferstehung, die in der Offenbarung Kapitel 4 und 5 erwähnt wird, das ist die erste Auferstehung von 2 Auferstehungen, die in der Offenbarung erwähnt werden. Ja? Und diese stimmen auch überein mit den Aussagen vom Danielbuch oder von Jesus selber. Und viele, Daniel 12, da heißt es Vers 2 und 3, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum Leben, erste Auferstehung, die anderen zur ewigen Schmach und Schande, zweite Auferstehung. Ja? Es geht nicht um Gemeinde jetzt im Moment. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das wird ja in der Offenbarungszeit dann auch besonders geschehen. Dass viele Israeliten, denken Sie mal an das Wirken der 144.000 Versiegelten, denken Sie mal an die 2 Zeugen. Und Johannes sagt ein Wort Jesu, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, erste Auferstehung, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts, zweite Auferstehung. Und wer sind die? Throne wurden gestellt. Throne wurden gestellt. Jetzt findet ein Gericht statt, schon zur ersten Auferstehung. Wer wird das alles sein? Ich weiß es nicht. Natürlich, in gewisser Weise ist die Gemeinde dabei, vom Kosmos her, oder? Weil wir ja zu Jesus Christus gehören. Das stelle ich nicht in Zweifel. Aber ich glaube im buchstäblichen Sinn, Jesus hat zum Beispiel seinen Jüngern gesagt, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und wenn ich wiederkomme, werde ich euch zu mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Vielleicht noch die 2 Zeugen, vielleicht noch andere. Die Auferstehung der Gemeinde, also Entrückung, Verwandlung, findet noch davor statt. Es ist separat. Ist separat. Das ist, sehen Sie mal, Paulus erklärt das ja in 1. Korinther 15. Er sagt, zuerst einmal gibt er einen groben Abriss, heilsgeschichtlich. Er sagt, gleich wie in Adam alle sterben, etc., etc. Und dann hier als Erstling, also ein jeder, Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung wird auferstehen, der Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Ich meine, das ist seine Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit. Danach das Ende, wenn er dann das Reich Gott dem Vater zurückgibt. Also 3 Dinge. Zuerst Christus, dann die Auferweckung, wenn er wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Hier die in Offenbarung Kapitel 20. Und danach das Ende. Und erst nachher, später, da sagt er, das ist der Abriss. So, aber jetzt sag ich euch noch ein Geheimnis. Ja? Kapitel 15. Später. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferweckt werden, die unverweslich und wir werden verwandelt werden. Und das jetzt in Übereinstimmung mit 1. Thessalonicher Kapitel 4. Ist die Entrückung der Gemeinde etwas ganz Besonderes, Spezielles, weil es in der Offenbarung wieder um ganz andere Verhältnisse geht, um eine ganz andere Thematik. In der Hauptsache um Israel, nicht ganz, aber in der Hauptsache um Israel und die Nationenwelt und die Ereignisse, die Gott zu Ende führt. Und daher ergibt sich, wenn man das jetzt alles, wenn man alle Offenbarungen, die man in der Bibel findet, die man hat, dann könnte man auf eine Fünfteilung kommen. Und ich sag mal so, da ist also der Erstling Christus, der auferstanden ist. Ja? Dann die Entrückung. Dann die erste Auferstehung in der Offenbarung zum Leben. Dann die zweite Auferstehung in der Offenbarung zum ewigen Gericht. Und danach das Ende. So verstehe ich das. Erster Thessalonicher 4,17, dann die Entrückung der Lebenden und Auferstandenen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen, die also vorher auferweckt wurden, entrückt. Also es heißt fortgerissen, ja. Harpazo hatte ich ja gesagt, ich kann kein Griechisch, aber es gibt ja da schlaue Bücher. Das heißt so viel wie rauben, mit Gewalt an sich reißen. Also Sie merken, das ist eine ganz spezielle Thematik, das war vorher noch nicht da, das ist einfach wunderbar. Und dann werden wir in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft geführt. Das heißt, auch in den Wolken emporgehoben und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also ich denke bei den Wolken und dann wird die Gesamtgemeinde aus Juden und Heiden während jetzt 2000 Jahren und wer weiß wie lange es noch geht, wird die Gesamtgemeinde Gott vorgestellt als der Leib Christi. Was ist das für ein Ereignis? Können Sie sich vorstellen, die Engelwelt, die da drum steht und das sieht? Jetzt kommen die Erlösten, die Gräber tun sich auf. Die Geister, die schon beim Herrn sind, die entschlafenen Geister, kriegen neuen Leib. Die noch Lebenden werden verwandelt. Und jetzt wird die ganze Gemeinde, ob es Milliarden sein werden? Könnte doch sein, oder? 2000 Jahre. 2000 Jahre. Und jetzt wird die... Ach, das muss mit einem Mal geschehen und in einem Ganzen, damit so richtig sichtbar wird. Guck mal, Jesaja 53, das ist die Beute, die sein Leiden erwirkt hat. Starke, alle hat er sich zum Raub genommen. Große, kleine. Vielleicht auch ein King Steve oder Steve King, wie hieß er? Stephen King. Ja. In den Wolken. Also ich denke nicht, dass das jetzt buchstäblich Wolken sein müssen, so aus Wasserstöffchen, weil es kann ja auch blauer Himmel sein, wenn die Entrückung stattfindet. Und dann, ja, heute ist blauer Himmel, heute kann die Entrückung nicht stattfinden, sagen wir dann. Wir müssen erst Wolken aufziehen. Nein, das ist ja in den Wolken, der Herr fuhr in einer Wolke auf. Ich denke, das ist auch ein Bild vielleicht für die Schechina, für die verhüllende Gegenwart des Herrn. Wissen Sie, da wird die Gemeinde verhüllt. Ich glaube nicht, dass sie insofern jetzt sichtbar, wie man das manchmal so auf Zeichnungen sieht, wie die da alle in den Himmel fliegen und so, geht sowieso viel zu schnell, ja, in einem unteilbaren Moment. Aber sie wird in der Wolke der Herrlichkeit dem Herrn entgegengerückt werden. Und die übrige Welt wird dann dem Zorn Gottes überlassen. Kommt nämlich die Offenbarung, die große Drangsal. Und die Gemeinde im Luftraum mit dem Herrn zusammentreffen. Und so, gucken Sie mal, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft, so werden wir bei dem Herrn sein. Können Sie das ergänzen? Alle Zeit. Und das ist der Trost. Das ist der letzte Punkt. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wie kommt uns Gott entgegen? Seelsorgerlich. Er sagt, Leute, ihr habt doch Hoffnung. Nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das ist eine brutale Realität. Ihr habt Hoffnung. Macht also einander Mut und baut euch gegenseitig auf, sagt die Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden, neue evangelistische Übersetzung. Macht also einander Mut und baut euch gegenseitig auf. Was gibt es für einen herrlicheren Trost als diesen, dass der Herr zurückkommt und uns zu sich holt eines Tages? Wir sind ja jetzt schon der Engelwelt ein Zeugnis nach dem Epheserbrief, eine Predigt, und sie lernen an uns, und wie wenn die ganze Gemeinde da in den Himmel geholt wird, das wird ein Staunen geben und ein Köpfe verdrehen. Ja, und da habe ich jetzt, fällt mir gerade ein, spontan, da habe ich die Geschichte gelesen von einem eben, der hat eben geträumt, der war immer so sauer auf seine Mitchristen. Ja, der hat immer geträumt, naja, ist ein Himmel gekommen, und dann sieht er da seine paar Leute sitzen im Himmel. Da sagt er jetzt, ich bin sprachlos. Das ist ja der Oscar. Der hat ja nie mit mir geredet, den konnte ich überhaupt nicht leiden. Ja, und da ist ja die Emilie, unsere böse Putzfrau da in der Werkstatt. Die ist auch hier. Also, und da ist ja noch der, und da ist ja, da hätte ich ja nie gedacht, dass der da. Also ich bin sprachlos. Und hör mal, Engel, und warum sagen die nichts? Die scheinen auch sprachlos zu sein. Ja, sagen sie, die wundern sich, dass du hier bist. Und vielleicht noch etwas, kommt mir auch gerade spontan in den Sinn, aber das. Ja, aber das hat auch etwas. Da hat einmal jemand gesagt, das Erste, was wir tun, wir kommen ja aus so vielen verschiedenen Kongregationen, ne, Baptistenbrüder, freie Brüder, geschlossene Brüder, offene Brüder, nur Brüder, ja, auch Schwestern, Methodisten, Mennoniten und so weiter und so fort. Und dann hat mal einer gesagt, das Erste, was wir tun werden, also das ist natürlich eine Bildsprache, an der Himmelspforte ist, wir müssen unsere theologischen Systeme abgeben. Ja, ich habe geglaubt, so und so. Ja, ich habe aber anders geglaubt. Und wir haben uns gestritten. Da kommen wir im Himmel an und so, lass das alles mal draußen. Ja, und dann wird nur noch gerichtet, warst du treu? Warst du gehorsam? Hast du meine Erscheinung lieb gehabt? Erich Schäfer, lebtest du in der Gesinnung Jesu, in der praktischen Nachfolge und nicht so sehr, ja, ich habe aber gedacht, die Entrückung ist dann, ich habe aber gedacht, die ist dann und was weiß ich und, ja. Der ewige Trost. Sehen Sie, wie ist das schön zu wissen, denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ich erinnere mich, meine Schwiegermutter hatte das uns erzählt, dass ihr Bruder im Zweiten Weltkrieg, der war in Russland an der Front, das war der letzte Bibelvers, den er geschickt hat. Wo er was geahnt hat, und dann ist er gefallen. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Dann sind wir zu Hause. Wim Malgo, 60 Jahre Mitternachtsruf, Peter Malgo, Jonathan Malgo, die werden sich alle erinnern, Robert Roos, Esther, habe ich immer bewundert. Da müssten wir eigentlich noch ein Bild von haben vielleicht. Er hat ja sein Haus in Pfäffikon, und auf dem Haus, da hat er so ein Schild gehabt, so ein Holzschild, und da stand dann in Holländisch, ob de Doreis, 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 ja, ob de Doreis, das heißt, auf der Durchreise. Der hat damit gelebt. Ja, das war wirklich seine Überzeugung. Der Mann hat damit gelebt. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Daheim bin ich erst, wenn ich zu Hause bin. Und die Bibel sagt das auch. 2. Korinther 5, 6 und 8. Wir kommen zum Schluss. Wie Elia. Maurice. Wo ist er da? 2. Korinther 5, 6 bis 8. Darum sind wir alle Zeit getrost, alle Zeit. Und wissen, solange wir im Leib daheim sind, jetzt hier drin, Sind wir nicht daheim bei dem Herrn? Geistlich ja, versetzt ins Himmelreich. Geistlich ja, aber physisch nicht. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost. Sehen Sie immer Trost, 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 wenn es um die Entrückung, um die Wiederkunft Jesu geht. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Oh. Ich habe dieser Tage noch, da gibt es ein kleines Schriftchen von Wim Malgo, die Entrückung. Und da erwähnt er diesen Vers auch. Wenn wir unseren Leib verlassen, wenn wir sterben, dann sind wir nicht tot in dem Sinne. Ja? Oder verloren irgendwo. Dann sind wir zu Hause bei dem Herrn. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Ja? Unser Geist. Wir sind auf der Durchreise. Der ist ein Tourist auf der Wanderschaft. Und da wird er müde und da sucht er Unterkunft und findet ein Kloster und er bittet die Mönche, ob sie ihm nicht eine Übernachtung anbieten könnten. Und die Mönche, freundlich wie sie sind, die sagen, ja, selbstverständlich tun wir das. Und der Tourist, der war überrascht über die spartanische Einrichtung in diesen Zellen da bei den Mönchen in ihrem Kloster. Und da fragt er die, ja, sag mal, wo habt ihr denn eure ganzen Möbel? Und da fragt der Mönch zurück und fragt ihn den Tourist, ja, wo hast du denn deine? Und dann sagt er ganz überrascht, ja, ich bin doch nur auf der Durchreise. Und dann sagen die, ja eben, wir auch. Das war jetzt aber keine Kollektenansprache. Weil die ist ja umsonst. Also die Gewissheit soll uns trösten. Dieses ewige Licht soll die Schatten unseres Daseins hier erhellen. Diese Gewissheit, dass Jesus wiederkommt und dass wir ein Zuhause haben, erleichtert das Leben in der Gegenwart. Ja, und darum Titus 2, 13, glückselig, spricht die Bibel in Titus 2, 13 so, Glück von der glückseligen Hoffnung. Nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Von der glückseligen Hoffnung. Ja? Also wir dürfen uns hier aber auch jetzt mal ganz praktisch die Frage stellen. Sie gehen ja zurück in Ihre Gemeinden. Wie weit wir diesem deutlichen Aufruf überhaupt noch Folge leisten und selber in diesem Trost leben, im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu. Wir sollten viel öfter Maranatha rufen. Die Urgemeinde lebte so, als ob Jesus gestern gestorben wäre. Die Urgemeinde lebte so, als ob Jesus heute auferstanden wäre. Die Urgemeinde lebte so, als ob Jesus morgen wiederkommen könnte. Und das ist das Letzte, was ich Ihnen noch zu lesen mitgeben möchte. Und das ist von Dr. Thomas Ice aus den Vereinigten Staaten. Er hat Folgendes gesagt. Und er sagt das so schön. Was für ein überwältigendes Ereignis wird der Tag der Entrückung für alle Gläubige sein. Selbst für die, welche nicht damit rechnen, dass sie schon im nächsten Augenblick geschehen kann. Es wird überwältigend sein, weil dann unser Heil vollendet ist und sich für uns alles erfüllt, worauf wir gehofft haben. Darin inbegriffen, unseren Retter zum ersten Mal von Angesicht zu sehen. Die überwältigende Hoffnung der Entrückung für die Gemeinde sollte im Leben aller Gläubigen lebendig und real sein. Denn die Briefe des Neuen Testamentes wollen uns heute genauso diesbezüglich ansprechen, wie sie es taten, als sie gerade erst geschrieben waren. Solch eine überwältigende Hoffnung ist einer der Hauptgründe, warum wir freudig Christus unser Leben weihen und in unseren Prioritäten im Blick auf ewige Werte setzen. Weil wir wissen, dass wir wiedergeboren sind zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichem Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für uns. Maranatha. Was für eine Stellung hat die Gemeinde? Ein unverwelkliches Erbe ist schon da, ist schon aufbewahrt für uns. Er muss uns nur noch holen. Und dann sind wir daheim. Maranatha. Amen.